Ja, herzlich willkommen zum Vortrag von Bianca Kastel. Neue Abenteuer mit Open Source in der Verwaltungsdigitalisierung. Der eine oder andere, der regelmäßig zur FrostCon geht, kennt Bianca. Sie war letztes Jahr schon mal hier, hat einen sehr interessanten Vortrag auch gehalten. Bianca ist nicht auf den Mund gefallen, deswegen wird sie sich selbst auch gleich nochmal vorstellen. Viel besser, als ich das tun kann. Ich möchte nur eins noch kurz vorweg sagen. Vom Vortrag her ist es so angelegt, dreiviertel Stunde wie immer, danach eine Fragerunde und nicht unbedingt Zwischenfragen. Okay, das erstmal von meiner Seite. Dann würde ich noch um ein herzliches Willkommen für Bianca bitten.
Jo, kommt rein, hier ist warm und es gibt noch Beschallung. Ja, erstmal danke für das warme Willkommen zu diesem etwas sperrigen Thema Verwaltungsdigitalisierung und Open Source. Ich habe heute die Ehre, tatsächlich ein bisschen was aus meinem Berufsleben zu erzählen. Ich bin normalerweise eine Person, die sehr, sehr viel zivilgesellschaftlich über Dinge erzählt und auch da durchaus sichtbar ist. Das, was ich jetzt zeige, hat tatsächlich mit dem zu tun, wofür ich Geld bekomme. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Es ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, das, was ich bemängle, versuche ich selbst auch besser zu machen. Das werden wir sehen, ob es da funktioniert hat. Man hat mich schon kurz vorgestellt, mein Name ist Bianca. Ich bin bei diesem Projekt, was den Titel GA Lotse hat, technische Projektkoordination, Product Owner, Chief Product Owner, wie auch immer man das nennen möchte, die Person, die sagt, wie macht man das jetzt technisch? Und die sich auch um so Sachen kümmert, wie entwickeln wir denn? Wie ist denn so ein Open-Source-Lizenzmodell, was wir machen können? Wie sind denn überhaupt technologisch-strategisch die sinnvollen Herangehensweisen für das Problem, was wir lösen wollen? Um die wichtigste Frage bei einer Open-Source-Konferenz immer zuerst zu klären, wo ist eigentlich der Code? Der Code kommt ab September zur öffentlichen Einsicht. Was schon öffentlich einsehbar ist, ist die Dokumentation. Das Ganze gibt es auf OpenCode. Ihr könnt mit diesem wunderbaren QR-Code da zumindest zur Dokumentation kommen. Die Dokumentation ist durchaus schon relativ umfangreich, zumindest das, was mir bestimmte Menschen aus dem Verwaltungsdigitalisierungskontext gesagt haben. Wir werden dazu aber nachher nochmal eingehen. Das Thema Open Source in der Verwaltung ist immer noch so ein Abenteuer. Deswegen auch der Titel des Vortrags, Neue Abenteuer. Das ist leider so. Wir haben aktuell den Zustand, dass wir natürlich Versprechen haben, die wir gemacht haben zu Beginn der Legislatur der Ampelkoalition. Und wir feststellen irgendwie erst letzte Woche mehr oder weniger, dass viel von diesen Versprechen gar nicht wirklich eingehalten wurde. Also sehr, sehr wenige Projekte, die in der Verwaltung umgesetzt werden, werden als Open Source bereitgestellt. Und die Frage ist, warum ist denn das so? Also es gibt irgendwie politische Versprechen dazu. Und ja, ich kann aus der Erfahrung sagen, es ist durchaus schwierig, das auch wirklich umzusetzen, weil es an verschiedenen Dingen hängt. Und ich werde jetzt da so ein paar Quests, weil wir von Abenteuern sprechen, durchgehen. Ich hoffe, es ist so ein bunter Blumenstrauß an spannenden Themen wie Vergabe, Beschaffung, Verträge, Technik, Dependency Management und sonstige Dinge dabei. Ich bin natürlich aber dann auch gerne offen für Fragen, weil ich glaube, das, was wir tun, ist einerseits gut für das, was wir tun, relativ einmalig in der Größe und der Konstellation. Allerdings ist es halt auch so, dass ich sagen muss, es ist leider einmalig. Eigentlich ist es das, was wir tun für Verwaltungsdigitalisierung, sollte guter Standard sein. Wir versuchen das eben durch ein gutes Beispiel vorzuleben. Es braucht natürlich in dem, was wir sowohl in der Verwaltung digitalisieren, als auch im Gesundheitswesen, glaube ich, noch viele von diesen Beispielen, wie es besser geht. Und ich kann euch zumindest versichern, ihr müsst dazu nicht irgendwie total super in allen Bereichen sein, sondern einfach nur mutig, das zu tun, falls ihr irgendwie in der Verwaltung arbeitet oder im Gesundheitswesen oder plant, das zu tun. Ja, wir brauchen mehr von Leuten, die das tun möchten, die auch mehr von einem offenen Open-Source-Gedanken da reinbringen, weil es fehlt leider sehr, sehr viel davon. Die Frage ist, warum ist es denn so schwierig, das zu machen, weil manchmal sind die Ausgangsbedingungen eigentlich ganz gut. Wir haben für das, was wir jetzt umsetzen, was das Thema GA Lotse ist, was es eigentlich ist, wir versuchen, ihr kennt vielleicht noch das Thema aus der Pandemie mit Faxen und Meldeketten und sonstigen Dingen. Ja, das muss man irgendwann mal auf die richtige, gute, digitale Ebene bringen. Und das ist das, was wir auch mit dem Produkt namens GA Lotse machen. Ich versuche jetzt nicht so sehr den Produktnamen zu verwenden, weil es geht eigentlich eher darum, wie wir das hingekommen sind, weil es, glaube ich, ein Learning ist für vieles, was auch mit Open Source in Verwaltung, Politik und sonstigen Dingen zu tun hat. Der Gedanke ist eigentlich relativ einfach, nicht so wirklich einfach, aber ich sag mal ganz einfach, wir versuchen zumindest im Bundesland Hessen für alle Gesundheitsämter eine Softwareumgebung zu schaffen, wo alle auch mit zeitgemäßen Fachverfahren in Gesundheitsämtern arbeiten können. Das Ganze soll Open Source sein, alle Komponenten davon, es soll modular aufgebaut sein und es soll entsprechend interoperabel und bedarfsorientiert entwickelt sein. Also das sind so Dinge, die kennt man bei vielen Projekten, auch egal wo eigentlich, so Standardanforderungen. Zentral sind natürlich die Bedürfnisse der Benutzerinnen. Wir sehen nachher dann auch noch was aus der Anwendung. Und was auch wichtig ist, was glaube ich auch einmalig ist, ich bin angestellt in einem Gesundheitsamt, im Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt. Wir leiten dieses Thema fachlich, das heißt, wir sagen, wie dieses Projekt fachlich funktionieren soll. Es gibt eine Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege. Wir nennen das jetzt mal kurz HMFG. Und wir haben da quasi eine Kooperation von einer föderalen Ebene, also einer Landesebene mit einer kommunalen Ebene. Auch das ist im Verwaltungskontext nicht besonders häufig zu finden, weil es ja diese wunderbare oder nicht so ganz wunderbare Dreiaufteilung gibt zwischen Bund, Länder und Kommunen. Wir haben zumindest auf der Ebene, wie wir hier arbeiten, auch den Vorteil, dass wir da auch zumindest auch einen relativ kurzen Lückenschluss zum Land selbst haben. Ich spreche hier natürlich aber in meiner Person erstmal dafür. Was macht diese Software eigentlich, was machen Gesundheitsämter eigentlich so oder was versuchen wir zu lösen? Wir bauen eigentlich ein Fachverfahren. Fachverfahren klingt immer so ein bisschen trocken. Was ist ein Fachverfahren? Naja, es gibt in Gesundheitsämtern verschiedene Use Cases, wo man damit arbeiten kann. Also zum Beispiel Einschulungsuntersuchung. Ich weiß nicht, wie es in NRW ist, aber zumindest in allen anderen Bundesländern ist es so, Kind soll in die Schule, dann sagt man, ja, das Kind muss vorher nochmal untersucht werden, ob es denn irgendwelche Förderbedarfe hat zum Beispiel. Und dann werden normalerweise alle Kinder in Deutschland einschulungsuntersucht. Dann gibt es zum Beispiel so Dinge wie Hygienebegehungen. Da gehen Menschen aus Gesundheitsämtern in Einrichtungen, die mit Gesundheit zu tun haben oder im weitesten Sinne mit invasiven Eingriffen und versuchen eben die Hygiene zu prüfen, damit dort zum Beispiel durch schlechte Hygiene nicht irgendwelche Krankheiten übertragen werden können. Wir kümmern uns um das Thema Masernschutzimpfung, wir kümmern uns um das Thema Impfberatung. Wir haben ein Angebot für HIV- und STI-Beratung, also sexuell übertragbare Krankheiten. Und das sind so die Dinge, die wir quasi mit der Software tun. Das heißt, wir sind hier tatsächlich auch in einem Bereich, der ist durchaus sensibel. Wir arbeiten mit Gesundheitsdaten. Wir arbeiten tatsächlich auch mit Gesundheitsdaten, die so sensibel sind, dass sie im Bereich der HIV- und STI-Beratung komplett anonym erfasst werden, weil es da eben ein sehr, sehr hohes Potenzial für Stigmatisierung und Diskriminierung gibt. Und was wir dann zum Beispiel auch in der Software noch haben, wir werden uns natürlich auch Richtung Telematik-Infrastruktur orientieren, weil das Gesundheitswesen als solches ist nicht nur der öffentliche Gesundheitsdienst, sondern eben auch Kliniken und stationäre Ärztinnen. Und da ist zum Beispiel ein erster Schritt, den wir gehen, über den TI-Messenger. Das ist insofern spannend, weil die Technik dahinter Matrix ist. Und was wir auch haben, wir natürlich, ihr kennt das mit Verwaltungen, wir versuchen den Menschen natürlich auch Online-Leistungen zu liefern, mit denen sie natürlich auch vor Ort entsprechend, also nicht vor Ort, von zu Hause aus entsprechend Dienstleistungen wahrnehmen können. Also eigentlich, wie man es zeitgemäß erwarten würde. Was muss man zu dem Thema dazu sagen? Was haben wir für zeitliche Rahmenbedingungen? Wir machen das seit Oktober 2023. Alles, was nachher sehen wird, ist circa in 10 Monaten entstanden. Wir haben die Vergabe, von der ich gleich sprechen werde, im April 2023 gestartet. So eine Vergabe in der Größe, wenn man viel Geld ausgeben will, ich komme dann gleich nochmal dazu, wie viel es ist, dauert meistens so 6 Monate. Und wir hoffen, dass wir im Oktober 2024, also sehr bald, in der ersten Version dieser Software online gehen können, damit Gesundheitsämter damit arbeiten können. Von der Technik ist es so, was bauen wir da technisch? Naja, wir bauen erstmal so ein Service Mesh für die Verwaltung, für den ÖGD. Und wir bauen auch, was wir uns zumindest, glaube ich, ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, nicht nur ein Fachverfahren, weil es gibt in der Verwaltung leider ca. 1000 Fachverfahren, die nicht miteinander sprechen können, sondern wir versuchen eigentlich eher eine Plattform für Fachverfahren zu schaffen, damit diese Fachverfahren miteinander kommunizieren können. Also üblicherweise ist es so, dass das Fachverfahren zum Beispiel das Meldewesen nicht unbedingt sofort weiß, wie das Fachverfahren vom Sozialamt funktioniert. Wir versuchen das anders zu denken, indem wir quasi erst eine Plattform bauen, die dann auch wirklich die Möglichkeit liefert, dass Dinge miteinander zusammen funktionieren. Technisch gesehen sind da so die gängigen Buzzwords von neuesten technologischen Dingen drin. Das Ganze ist Cloud Native, wir bauen das Ganze nach Zero Trust Prinzipien, wir wollen das Ganze föderierbar bauen und es hat eigentlich eine dezentrale Datenhaltung, wo es eine zentrale Betriebsplattform ist. Es ist Security by Design, Privacy by Design und hochmodular, hochkonfigurierbar, haben wir gesagt, und es geht natürlich auch viel um Nutzerinnenzentrierung und Barrierefreiheit. So, das ist alles sehr, sehr viel. Fragt man sich, wo kommt denn das Geld davon her? Ja, das Geld, das wir dafür verwenden, ist unser aller Geld, weil es quasi EU-Gelder sind. Und das Projektvolumen, das wir haben, sind 20,665 Millionen Euro. Diese Mittel kommen aus dem Pakt ÖGD. Das ist ein größeres Fördervorhaben des Bundesministeriums für Gesundheit. Das sind mehr als 20 Millionen Euro, sondern eher so circa 800 Millionen Euro für Digitalisierung. Und ja, das sind dann quasi auch schon die Rahmenbedingungen. Es gibt EU-Gelder, die dann an den Bund weitergehen, die dann über das Land Hessen quasi an uns als Gesundheitsamt Frankfurt gehen in der Entwicklung, die wir dann weiter verteilen auch an Dienstleister. Und mit 20 Millionen Euro kann man schon relativ viel machen. Jetzt ist es so, ich kann zumindest von ein paar Projekten auch sagen, dass die durchaus auch sehr, sehr, einen sehr, sehr weiten Open-Source-Ansatz gehen. Ich kann aber auch sagen, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele proprietäre Lösungen, die nach wie vor auch von diesen 800 Millionen Euro eingekauft werden. Das ist ein bisschen schade. Wir versuchen es aber in unserem Handlungsspielraum natürlich so offen und transparent und nachnutzbar wie möglich zu machen. Ich bin jetzt hier stellvertretend für ein ganzes Team von Leuten. Wir haben, auch das ist ungewöhnlich, wir haben innerhalb der Stadt Frankfurt Leute, die dieses Projekt steuern. Normalerweise ist es so, dass das Projekt, dass Digitalisierungsprojekte immer gesteuert werden von Verwaltung, kauft sich Beratung ein, die dann wiederum Dienstleister steuert. Diese Ebene haben wir weggelassen, weil es vielleicht nicht ganz so effizient ist. Das führt dazu, dass wir zwei Product Owner haben. Also neben mir gibt es noch den Tim, der ist quasi meine zweite Gehirnhälfte in dem Projekt und drei weitere Entwickler im Amt. Wir haben sogar einen Datenanalysten, ganz neu in der Verwaltung. Es gibt ein nicht-technisches Team, was natürlich um Projektleitung, Marketing kümmert, Schulung, Finanzen. Auch ganz, ganz viele Leute. Wir sind ca. 24 Leute in der Verwaltung selbst und haben natürlich dann auch einen Dienstleister, der das Ganze umsetzt. Ja, das ist nämlich die Kron GmbH aus Bonn, also um die Ecke. Circa 60 Entwicklerinnen. Wir haben dabei insgesamt 11 Teams. Das sind quasi 9 Fachteams, also 9 Teams, die die Code schreiben. Ein Team, was sich komplett um UX kümmert. Eins, was sich um Automation kümmert, Test-Dinge. Also wobei die Teams für sich selbst natürlich Ende-zu-Ende-Tests und Unit-Tests schreiben. Und wir haben ein Security-Team. Und wir haben nicht nur die Kron GmbH, wir haben auch weitere Unterauftragnehmer, zum Beispiel die Scoop GmbH aus Köln und weitere Expertise im Bereich Threat Modeling, Pentesting, Barrierefreiheit, was man eigentlich so braucht, wobei ich immer merke, wenn ich sage, ja, das ist irgendwie ganz normal für Verwaltungsprojekte, anscheinend nicht, aber wir versuchen das so professionell wie möglich zu machen. Und der Betrieb tatsächlich läuft auf Cloud-Infrastruktur von Exoscale in Deutschland, wird aber von einem Schweizer Dienstleister von der Vision AG aus Zürich gemanagt. So. Das ist die Ausgangslage. Also eigentlich, wir haben Geld, wir haben ein Team, wir haben Probleme, die wir angehen können. Und was machen wir jetzt mit Open Source? Weil die Probleme, die wir haben, sind relativ spannend. Es ist schlecht vernetzt im Gesundheitswesen oder in Gesundheitsämtern untereinander. Also irgendwie selbst Gesundheitsämter mit dem gleichen Fachverfahren konnten mit alter Software nicht miteinander sprechen, weil die Software nicht miteinander konnte. Es gibt keine Interoperabilität der Verfahren zueinander, also Fachverfahren A von Hersteller A kann mit Fachverfahren B von Hersteller B nicht kommunizieren. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Prozesse mit Medienbrüchen. Manchmal werden Dinge doppelt eingetragen, weil es diese Medienbrüche gibt. Die IT-Sicherheit und der Datenschutz ist auch durchaus ausbaufähig. Also eigentlich ist dafür Open Source geradezu prädestiniert, diese vielen dieser Ausgangsprobleme zu lindern. Dennoch ist die Umsetzung, ein gewisses Abenteuer. Ich versuche euch ein bisschen auf das Abenteuer mitzunehmen, was für konkrete Schwierigkeiten wir dort hatten. Und es sind 7 Quests. Die sind so ein bisschen von Politik zu Beschaffung. Ganz tolles Thema eigentlich. Ich hätte auch nicht gesagt, dass ich mal auf eine eher sehr technisch orientierte Konferenz gehe und sage, Beschaffung ist ein total tolles Thema. Interessiert euch dafür. Aber es ist wirklich ein total tolles Thema, total wichtig übrigens. Und dann kommen wir natürlich auch zu anderen Themen wie Lizenzen. Was benutzen wir für Technologien? Und ja, wie versuchen wir das zu managen? Das sind so ein bisschen die Quests, die wir durchgehen. Und Quest 1 ist tatsächlich Überzeugungsarbeit. Weil was braucht Open Source in der Verwaltung meiner Meinung nach, damit das funktioniert? Du brauchst, glaube ich, 3 Dinge. Du brauchst die generelle Bereitschaft von führenden Personen, sei es Amtsleitung, sei es Ministerien, dieses Thema Open Source mitzugehen. Das ist vielleicht so in der aktuellen Stimmung zu sagen, ja, Public Money, Public Code, das steht im Koalitionsvertrag und so, das kann man irgendwie gut finden, weil es eben, ja, so als Marketingargument ganz gut funktioniert vielleicht. Aber das reicht natürlich nicht. Du brauchst Personen, die wissen, wie Open Source funktioniert. Und ich meine das wirklich, die wissen, wie Open Source funktioniert. Du kannst nicht einfach zum Dienstleister gehen und sagen, ja, mach mal Open Source, sondern du musst auch bewerten, was dort passiert. Du musst bewerten, welche Lizenzen es sind, was es für Implikationen sind. Du musst bewerten, wie das Entwicklungsvorgehen ist. Du brauchst jemanden, der auch weiß, wie Open Source funktioniert. Das ist meistens schon das erste Problem, was in vielen Open Source Projekten, die man halt einfach dem Namen wegen macht, auftritt. Die Leute wissen unter Umständen nicht genau, was die Konsequenzen sind und was gut oder schlecht ist in dem Bereich. Und du brauchst manchmal auch gesetzliche und regulative Rahmenbedingungen, die Open Source forcieren. Denn wir haben eigentlich für das Thema Open Source relativ viel Initiativen, Regulatorik, die eigentlich das geradezu vorschreibt, aber manchmal reicht das nicht. Wir haben zu Beginn zum Beispiel den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90 Grünen und FDP aus dem Jahr 2021, in dem zum Beispiel drinsteht, Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt, die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Jetzt sind das wieder einschränkende Sätze mit in der Regel. Was ist denn in der Regel? Also ich finde in den Argumentationen, warum das nicht Open Source sein kann, sehr viele Regelausnahmen, dass es eigentlich gar keine Regel mehr sein kann. Ist so. Das heißt, das ist erstmal das politische Versprechen, was manchmal immer auch ein bisschen unterwandert wird. Wir haben natürlich aber dann auch weitere Dinge, wie zum Beispiel, es gibt föderale Architekturrichtlinien. Die sind im Kontext des OCG entstanden. Wir vom IT-Planungsrat wurden die beschlossen, 2021 war es. Und dort steht zum Beispiel auch in einem Kriterium als Muss-Kriterium, der Quellcode aus der Realisierung digitaler Angebote der Verwaltung, Eigenentwicklung, das ist das, was wir tun, ist als Open Source, das heißt in nachnutzbarer Form zur Verfügung zu stellen. Das ist relativ klar definiert. Auch das reicht manchmal nicht zur Überzeugung, weil es quasi Architekturrichtlinien sind, aber keine Gesetze, Verordnungen. Was dann meistens noch dabei hilft, ist, wenn man Fördervorhaben hat, in denen das schon zumindest angedeutet wird, da muss man zumindest dem BMG auch etwas Respekt dafür zollen, dass es so in diesen Förderrichtlinien steht, weil um Geld zu bekommen, diese 20,665 Millionen Euro, steht drin, es liegt im Interesse des BMG, des Bundesministeriums für Gesundheit, Ergebnisse des Vorhabens für alle Interessierten im Gesundheitswesen nutzbar zu machen. Mhm. Zur Digitalisierung von Fachverfahren oder weiteren IT-Systemen, insbesondere im Rahmen von Landesmaßnahmen, das sind wir in unserem Kontext, sollte, wo dies möglich und sinnvoll ist, einschränkender Satz, aber wo dies möglich und sinnvoll ist, die Verwendung quelloffener Software mit freien Lizenzen erfolgen. Sollte, Einschränkung, aber immerhin steht es drin. All diese Kette, die ich gerade erklärt habe, ist die Kette, wie ich versucht habe, das auch quasi in der Umsetzung dieses Projekts auch politisch dafür die Freigabe zu bekommen. Das Argument, was am Ende dann tatsächlich auch noch dazu beigetragen hat, dass es funktioniert hat, ist ein Konzept namens aktiver Transparenz. Das muss ich jetzt insofern erklären, weil Fördervorhaben sind so aufgebaut, dass diese Fördervorhaben normalerweise auch immer gesteuert werden. Also man gibt irgendwie einen gewissen Fördertopf aus. Und da gibt es einen Projektträger, der versucht eben aus diesen Fördertöpfen Gelder zu vergeben und versucht natürlich auch abzuklären, ob dort Gelder nicht für das gleiche Thema zweifach vergeben werden. Also man versucht eine Doppelförderung zu vermeiden. Damit man diese Doppelförderung vermeidet, kann man haben zwei Optionen. Man macht das Ganze entweder sehr restriktiv, dass man es von oben managt und man sagt eben den Bundesländern untereinander, wir haben hier so und so viel Geld im Fördertopf, klärt mal bitte, dass ihr nicht irgendwie alles doppelt macht. Und weil sonst eine Doppelförderung, das wollen wir nicht. Das ist die Frage, wie kommt man denn da am besten hin? Naja, indem man natürlich relativ offensiv, aktiv, transparent und proaktiv verlautbart und verkündet, was man tut. Und das Beste, wie man das machen kann, ist eigentlich Open Source. Das ist das, was wir entwickeln, das sind unsere Konzepte. Das ist das, wo wir gerade stehen, das haben wir vor. Das macht es natürlich einfach zu sagen, wir haben ja schon immer gesagt, dass wir das und das machen wollten, wenn jetzt irgendjemand das doppelt machen würde, weil die Transparenz liegt da. Das heißt, die Überzeugungsarbeit, dass man politisch dafür das Go bekommt, liegt in mehreren Dingen. Du musst einerseits Rahmenbedingungen haben, die kann man gesetzlich anpassen, aber oft sind es natürlich auch finanzielle Bedingungen, die dazu führen und manchmal ist es auch technische Regulatorik, die dazu führt, dass man da auch politisch sagt, okay, wir machen es jetzt wirklich Open Source. Die Fragen, die vor so einer Umsetzung meistens kommen, sind meistens immer zweierlei. Wie ist denn das mit Haftung? Wenn wir jetzt den Code veröffentlichen, wer haftet für den Code? Ja, das ist natürlich immer so mit dem Thema, weil man immer denkt, da wird Code, da muss ich dafür haften, weil ich habe den Code erzeugt. Naja, du bist als datenverarbeitende Stelle schon immer auch eigens dafür zuständig, was du einsetzt. Du musst natürlich schon gucken, was da passiert. Und es gibt diese in vielen Open-Source-Lizenzen diese As-Is-Haftungsklauseln. Ja, du nimmst es halt so, wie es ist, musst da gucken, dass es für dich passt. Aber das ist erstmal ungewöhnlich, dass man natürlich in so einem Open-Source, also im Open-Source-Universum von außen immer den Eindruck hatten, ja, die haften dann alle persönlich für den Code, den sie geschrieben haben. Naja, so einfach ist es natürlich nicht, sondern wenn man zum Beispiel mit den Log4j-Leuten fragt, ob die jetzt irgendwie noch entspannt schlafen können, ja, können sie, weil sie mussten natürlich nicht für Log4j in der Form haften, auch wenn es immer subsumiert wird. Also Haftung ist eigentlich kein Thema in Open-Source-Lizenzen, man muss aber den Leuten erklären, dass es diese Haftung im Sinne von haften tut der, der die Software nutzt und der sie einsetzt, der sie natürlich auch nach Datenschutz- und IT-Sicherheitsrichtlinien für sich selbst nochmal prüfen muss, das muss man Leuten erklären. Was dann auch nochmal eine Frage ist, ist Kontrolle über Code. Weil wenn jetzt natürlich über diesen Code, der frei ist, Menschen mitarbeiten können und dann irgendwie Dinge beitragen können. Wie kann ich denn den Code kontrollieren, dass nicht irgendjemand komische Dinge tut und dass da nicht irgendwelche Dinge entstehen, die vielleicht gar nicht in meinem Interesse sind. Ja, und da muss man Leuten immer erklären, wie zum Beispiel das Thema mit Branching, mit Merging funktioniert in Open-Source-Projekten, dass man natürlich als Projekt-Owner da schon noch immer sehr viel Kontrolle darüber hat, wie das funktionieren kann. Dann geht es eigentlich auch, weil man dann versteht, okay, na die Haftung, wir publizieren den Code erstmal so, dass er nutzbar ist, aber natürlich den Einsatz dieser Software muss man natürlich im jeweiligen Kontext nochmal selbst überprüfen und man hat natürlich auch entsprechend mit, auch in der Zusammenarbeit durch entsprechende Systeme, genug Kontrolle darüber, was mit diesem Code passiert. So, also wir haben politisch Menschen dazu überzeugt, das zu machen. Jetzt wollen wir erstmal dieses Geld ausgeben dafür, dass Dienstleister damit Dinge tun kann. Das läuft ja Vergaben. Du kannst in Deutschland ab gewissen Schwellenwerten musst du eine Vergabe durchführen. Das heißt, du machst einen Wettbewerb, der im Sinne des Vergaberechts die wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln, auch der Schutz des fairen Wettbewerbs zwischen den Unternehmen sowie die Gewährung des freien Marktzugangs im europäischen Binnenmarkt zum Ziel hat. Das heißt, nicht so ganz verklausuliert formuliert, du musst einen fairen Wettbewerb machen, bei dem du sagst, das ist das, was wir wollen, das ist der Auftrag, den wir haben. Und dann werden Kriterien definiert, nach denen der Beste in diesem Verfahren gewinnt. Wichtig ist für diese Vergabe auch immer, du musst sehr, sehr genau definieren, was du möchtest. Ich kann zumindest für mich sagen, dass wir das Glück hatten, dass ich habe diese beiden Leistungsbeschreibungen geschrieben von dem, was wir wollen. Das ist meistens schon der Kasus Knaxus in so Dingen. Wenn du hier nicht genau definierst, was du möchtest, kommt am Ende halt auch wieder irgendwas raus und du streitest dich drum und sagst, das war nicht das, was ich wollte. Aber je genauer du natürlich diese Anforderungen formulierst, desto besser wird natürlich auch die Vergabe und auch das, was du kriegst. Wir haben spannenderweise für die Vergabe nicht direkt nach Anbietern gesucht, die speziell Open-Source-Dinge machen, sondern haben nach Anbietern gesucht, die Projekte dieser Art umgesetzt haben. Das heißt, wir haben ähnlich große und fachlich vergleichbare Projekte gesucht, zum Beispiel im Gesundheitswesen, aber auch gern Kritis-Anwendungen, weil es ähnlich sensibel sind. Und wir haben damit halt erstmal gesucht, kann dieser Anbieter überhaupt in der Größe so ein Softwarevorhaben umsetzen? Das war eigentlich die Frage. Und kann er eben auch mit sensiblen Daten umgehen und mit kritischen Daten, Verfügbarkeiten und sonstige Dinge? Das heißt, Open Source als solches war dann eigentlich in dem Vergabeverfahren eher nur ein Teilaspekt. Das Vergabeverfahren als solches war ein Teilnehmerwettbewerb. Das muss ein bisschen erklären. Das ist so ein mehrstufiges Verfahren. Erst bewerben sich ein paar mit Unterlagen, sagen, hier sind meine Referenzen. Dann fliegen von diesen paar Bietern ein paar raus, weil die Referenzen zum Beispiel nicht passen oder Formalia nicht passen. Und dann gab es quasi die Runde 2, wo man mehrere von diesen Bietern eingeladen hat, dass man quasi nochmal persönlich mit denen darüber spricht, dass man das Angebot, was die Bieter machen werden, nochmal verfeinern kann und dass auch die Bieter Möglichkeit haben, quasi Rückfragen zu stellen, wie aber auch die Bieter kennenlernen. Also wie sind die so drauf, was können die so fachlich, nochmal kritische fachliche Fragen stellen. Und eine relativ wichtige Frage in diesem Verfahren war zum Beispiel auch, okay, wie ist denn das mit Open Source? Würde so ein Thema wie Open Development mitgehen? Habt ihr da Erfahrungen? Was sind da so eure Herangehensweisen? Wie geht ihr damit um? Und das war tatsächlich auch Teil des sogenannten Verhandlungsgesprächs, was uns auch mal wichtig war, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Bieter denn so funktionieren. Wir hatten insgesamt 26 Bewerber und das Thema Open Source war auch da nicht zwangsläufig direkt ein hartes Kriterium, sondern eher Teil von Konzepten. Also wir haben uns zum Beispiel das Entwicklerteam vorstellen lassen, was haben die für Referenzen, haben die vielleicht Erfahrungen mit Open Source Projekten, was sind denn besondere Eignungen. Das, was wir quasi gesucht haben, halt immer zum Beispiel, was kann der Projektleiter, was kann so der Lead-Entwickler, können sie so IT-Security-Experten, und haben von denen immer auch Referenzen abgefragt, wo wir auch gesehen haben, okay, die haben da vielleicht schon Erfahrung mit so Projekten und wie ist deren Entwicklungsvorgehen, also wie dokumentieren die, wie machen die Qualitätssicherung, und das waren so zwei wichtige Dinge. Das heißt, die Open-Source-Stellung ist eigentlich nur Teil des Vertrags, nicht Teil des Vergabeverfahrens als solches. Jetzt kommt meine Meinung, was bei Vergabeverfahren immer wichtig ist, geht um Fairness des Wettbewerbs. Was wir machen, wir entwickeln als Auftragsarbeit ein Produkt, was am Ende folgende Möglichkeiten bietet. Es ist eine Plattform, das heißt, man kann sich dort auch anbinden. Es hat eine offene Dokumentation, es hat offene Schnittstellen, es hat eine offene Lizenzgestaltung. Das gibt auch allen danach die Möglichkeit für Folgeaufträge oder Anpassungen, auch im gleichen fairen Wettbewerb da auch bei weiteren Vergaben mit teilzunehmen. Also eigentlich ist es ein sehr, sehr faires Verfahren, was mit dem Produkt rauskommt, weil eben beliebige Softwareunternehmen aufgrund von ihrer bloßen Eignung gut mit so Dingen weiterarbeiten können. Das ist dann nicht so, dass du irgendwelches Wissen brauchst, wie bei proprietären Systemen, das nur der proprietäre Anbieter machen kann, sondern eigentlich sind dann alle in der Lage, die eben entwickeln können, mit dem Code umgehen können, den Code übernehmen können, damit weiterzuarbeiten. Das ist eigentlich so die vergaberechtliche Sicht, die ich drauf habe, aber manchmal diskutiert man da vergaberechtlich möglicherweise ein bisschen länger drüber. So, jetzt habe ich gesagt Verträge. Quest 3, weil Verträge sind eigentlich total wichtig. Und in diesen Verträgen gibt es speziell aus Open-Source-Sicht zwei Dinge, die sind wichtig. Es gibt den Background, es gibt den Foreground. Background ist etwas, was so ein Dienstleister zum Beispiel einen Code mitbringt. Er hat schon irgendwelche Frameworks, irgendwelche Komponenten, irgendwelche Dinge. Und dann gibt es den Foreground, das ist das, was man quasi als neues Gesamtzusammenspiel von Code schafft. Also das eigentliche Produkt, der auch quasi im jeweiligen Projekt neu geschaffen wird. So, was für unsere Vertragsgestaltung wichtig war, erstmal da reinzuschreiben, lieber Auftragnehmer, wenn du etwas von deinen Komponenten mitbringst, sind die vorher irgendwie proprietär oder sonst was gewesen, es ist wichtig, dass wir die Rechte insoweit bekommen, dass wir damit eben auch im Open-Source-Sinne uneingeschränkt arbeiten können. Das musst du dann den Bietern in so Gesprächen auch sagen, ja, also wenn ihr da irgendwelchen Stack habt, den ihr dann irgendwie bringen wollt, ich stelle den eiskalt Open-Source online, das ist kein Thema, das mache ich. Das musst du den Leuten auch sagen für die Erwartungshaltung. Und für einen Foreground jeweils hat die Auftraggeberin, das heißt also quasi die Stadt Frankfurt in dem Moment, beziehungsweise das Land Hessen, entsprechend die vollen Rechte. Jetzt gibt es dazu juristisch eine sehr, sehr wichtige Formulierung. Das ist in etwa diese, die ist sehr, sehr lang, um zu subsumieren, dass wir da erstmal sehr, sehr umfangreiche Rechte haben. Es geht um das ausschließliche, zeitlich, räumlich, unbeschränkte, unkündbare und übertragbare sowie unterlizenzierbare Nutzungsrecht unter Ausschluss des Rechts auf Nennung als Urheber. Das ist halt, ja, so wie in Verträgen das so aussieht, deswegen sind so Verträge auch ein paar Seiten länger. Das gibt uns aber zumindest die Möglichkeit zu sagen, jo, jetzt können wir mit dem Code, der entwickelt wird als Auftrag, auch tatsächlich Anführungszeichen alles machen, was wir wollen, nicht ganz alles machen, was wir wollen, es gibt schon noch Regeln, haben die Möglichkeit, das auch entsprechend unter eine Open-Source-Lizenz zu stellen. Das Ganze könnte man unter Umständen auch mit dem EVB-IT-Vertrag machen. Zu der Zeit, wo wir das gemacht haben, waren die EVB-IT-Verträge im Bereich Open-Source noch ein bisschen in Entwicklung und unsere Juristen, die uns beraten haben, haben eher dieses Konstrukt gewählt. Vielleicht ist es heutzutage auch mit EVB-IT-Verträgen ein bisschen einfacher möglich. So, das heißt, wir haben jetzt als Auftraggeberin die Rechte, den Code Dinge zu machen. Wir können die unter Open-Source-Lizenz stellen. Wir haben das natürlich auch schon in den Vergabeunterlagen angekündigt, dass wir das vorhaben, dass wir das beabsichtigen, dass wir eine Absichtserklärung haben und können dort auch Arbeitsbestandteile des Auftragnehmers, die ihr als Background mit eingebracht habt, also irgendwelche Bestandsbibliotheken, entsprechend nutzen. Die Lizenz ist nicht direkt Teil des Vertrags, aber der Vertrag bereitet vor, dass man diese Lizenzen darauf packen kann. Das ist relativ wichtig zu wissen. Vertrag bereitet quasi in dem Moment vor, dass du das nachher tust. So, jetzt haben wir viel über Recht gesprochen, was elementar wichtig ist, weil sonst wären wir nicht so weit gekommen. Deswegen sage ich, Beschaffung, Vergaberecht, total wichtig. Aber ihr wollt ja ein bisschen was über Software hören. Ja, genau. Quest 4, offene Software für offene Software, da ist ein Tippfehler drin. Zum Thema Tech-Stack, was machen wir denn eigentlich? Das durchschnittliche heutige Softwareprojekt besteht allein in der Entstehung und im Betrieb aus einer Menge Open-Source-Software darauf basierender Software. Was machen wir erstmal? Wir haben ein Projekt, das ist in Java geschrieben, das sind von den Komponenten in TypeScript geschrieben. Wir haben ein paar Sachen, die wir in Dependencies in C und Go haben. Datenbanksystem Postgres. Dann, also hier sind wir ja erstmal nur neutral. Wie ist es mit der Betriebsplattform? Was haben wir da so alles? Wir haben einen OpenShift-Cluster, der auf dem KVM-Hypervisor basiert. Das Ganze läuft über Docker, also Microservices. Es liegt auch daran, dass wir natürlich nicht nur ein Gesundheitsamt betreuen, sondern 24 auf einmal oder 25 auf einmal und haben dann noch relativ viele lizenzierte Komponenten, die, sagen wir mal, Open-Source-Kernbestandteile haben, aber vielleicht selbst nicht unbedingt in dem Sinne vielleicht komplett frei sind. Und man wird jetzt zum Beispiel Redis da rausnehmen, weil Redis hat sich irgendwann mal für was anderes entschieden. Aber so gängige Komponenten wie zum Beispiel Keycloak, GitLab, Prometheus, haben zum Beispiel auch von unserem Betriebsdienstleister auch eigene Open-Source-Repositories für deren Orchestrierung. Wir haben in der Entwicklung dann, wie entwickeln wir? Wir entwickeln eigentlich auf GitLab.com, das heißt, es ist eigentlich ein Managed-Angebot. Wir spiegeln aber den Code auf Open Code für die Öffentlichkeit. Wir haben dann natürlich auch noch so das unliebsame Jira und Figma, sonstige Dinge, haben für die Builds Gradle und PNPM und haben dann, es geht weiter, also ich lasse die Slides nachher auch da, könnt man gucken, was wir dann so machen. Relativ viele Test-Frameworks. Ich glaube, wir sind auch sehr stark testorientiert. Wir haben auch standardmäßig so Sachen wie Lasttests mit dabei. Das muss ich deswegen sagen, weil es bei Verwaltungsprojekten nicht unbedingt standardmäßig dabei ist, Dinge Last zu testen. Wir wollten eigentlich schon, bevor wir online gehen, wissen, ob diese Last eingehalten wird und nicht, dass im Moment des Go-Lives den Lasttest machen. Dazu steht tatsächlich was im Vertrag, ja. Ja. Genau. Und was wir zum Beispiel auch automatisiert testen, soweit wir das können, Barrierefreiheit mit den X-Tools, um halt zu wissen, okay, ich habe mal irgendwie von der Barrierefreiheit was vergessen. Genau, die Anwendung selbst ist vom Backend her, von den Komponenten, wir benutzen Keycloak aus IAM. Das, was ich euch zumindest sagen kann, das ist zumindest im Bereich Gesundheitswesen, auch im Bereich der Verwaltung, Keycloak inzwischen nahezu der Standard bei neuen Projekten ist, ich weiß auch nicht warum, aber das hat sich zumindest durchgesetzt, dass man Keycloak aus IAM-Standard benutzt. Immerhin. Genau, ansonsten haben wir auch noch eine Matrix-Anbindung und so verschiedene andere Sachen. Vom Frontend her ist es Next.js, also React Next.js, Node.js, wir benutzen die JoUI Design-Bibliothek und was haben wir natürlich auch noch für Sachen? Naja, Supply Chain Dependency Management, Tooling aus Sixtor, die Dependency Track und jetzt kommt das Spannendste, OpenStreetMap. Wofür? Nicht nur für die Anfahrt, sondern auch, jetzt wird es spannend, auch für die aktuelle Haltung von Einrichtungen, die wir in bestimmten Kontexten besuchen, weil meistens die Datenbank in OpenStreetMap unter Umständen aktueller ist als die GRB-Datenbank eines durchschnittlichen Amtes. Man muss die Daten dort holen, wo sie am neuesten sind. Habe ich irgendwo drauf gedrückt? Nee. Egal. Ich mach mal weiter. Genau. Aber ihr habt ja die noch, also nehmt mal den. Genau. So, Thema Lizenzen. Bei der Lizenzfrage gibt es zwei Dinge. Wir haben einerseits die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Permissive und Copyleft. Was machen wir denn? Wir haben die Schwierigkeit, dass die Anwendungslandschaft durchzogen ist von proprietären Lösungen mit Login-Effekten. Das ist im öffentlichen Gesundheitsdienst, wie wahrscheinlich in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, so, dass es sehr viele Login-Effekte gibt. Ich spreche da nicht nur von Microsoft Word, sondern auch so und so Fachverfahren wie Autista für Statistik, für das Meldewesen und andere lustige Bezeichnungen. Das ist alles sehr proprietär mit Login-Effekten. Das heißt, wir haben eigentlich eine relativ gute Rationale auch für Copyleft-Lizenzen, weil wir natürlich die Open-Source-Eigenschaft der Software erhalten wollen. Was auf der anderen Seite, also wir wollen natürlich auch die Gefahr vermeiden, dass diese Anbieter das proprietär weitervermarkten mit grundsätzlich offenen Komponenten. Allerdings ist die Anwendungslandschaft natürlich auch hoch non-interoperabel, was dazu führt, dass wir natürlich auch ein Interesse daran haben, bestimmte Komponenten als sehr permissive online zu stellen, weil dadurch die Interoperabilität des Systems möglicherweise steigen kann. Das heißt, wir haben uns entschieden, wir machen mehr oder weniger zwei Varianten, weil wir ein bisschen abwägen müssen, für was ist diese Komponente eigentlich gut. Bei den Komponenten, bei denen die Gemeinsamkeit wichtig ist, die Interoperabilität, also wir haben in unserem System zentrale Dienste. Zentrale Dienste sind dazu da, dass Gesundheitsämter miteinander sprechen können, dass sie gemeinsam Verwaltungsdaten austauschen können. Das läuft unter einer sehr permissive Lizenz. Was auch unter einer sehr, sehr permissive Lizenz läuft, ist quasi so diese Plattformebene für die Fachverfahren, das sogenannte Grundmodul, was quasi die Basis, um weitere Fachmodule darauf aufzusetzen. Da haben wir ein Interesse, dass wir sehr permissive mit diesem Code umgehen, dass es quasi auch andere nutzen können, um darauf weitere Dinge zu bauen. Das, wo wir sagen, das ist uns ein bisschen wichtiger, dass es Open Source bleibt, dass da auch stärkere Copyleft-Dinge drauf sind, sind tatsächlich die Fachlichkeiten. Die sind auch wahrscheinlich für die Allgemeinheit nicht so interessant, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele von euch irgendwie als Open Source Projekt ihre eigene Einschulungsuntersuchung machen wollen. Kann man machen, aber ist eher sehr fachlich. Das heißt, das läuft unter einer sehr, sehr starken Copyleft-Lizenz. Wir haben ein Statistikmodul, was ich nachher noch zeigen kann. Und wir haben auch das Frontend. Bei dem Thema Frontend ist es so, dass natürlich irgendwie grafisch noch mehr schützenswerter, deswegen versuchen wir da auch eine eher sehr Copyleft-orientierte Lizenz drauf zu machen. Das heißt, wir haben eigentlich von unseren Komponenten zwei Dinge. Wir haben eher Software, die wir sagen wir mal, gesamt als Copyleft betrachten können, aber wir haben natürlich auch Permissive-Lizenzen, also die unter Apache 2 laufen und das gesamte System eher unter AGPL V3. So, jetzt haben wir noch ein Thema Open Development. Verwaltung tut sich immer ein bisschen schwer, transparent nach außen zu sein, was sie gerade machen. Das tun Entwickler allerdings nicht. Entwickler sind da meistens ein bisschen entspannter. Ich habe das in der Leistungsbeschreibung dieses Projekts so formuliert, dass wir das so handhaben können, um beides zu machen, in einem öffentlich mit dem Auftraggeber abzustimmenden Code-Repository, zum Beispiel OpenCode, werden Iterationen immer wesentliche, eigenständig funktionierende Arbeitsstände veröffentlicht. Das ist das, was wir wollen. Das geschieht im Entwicklungsprozess kontinuierlich vor der final abgenommenen Version, sehr wichtig, sofern diese Zwischenversionen für eine Zusammenarbeit im Gesamtkomplex der Digitalisierung des ÖD wesentlich sein können. Also wir bauen ja quasi eine Plattform, wir bauen Service Mesh, wir wollen, dass es irgendwie miteinander funktioniert. Also müssen wir natürlich auch sagen, was wir machen. Das hat sich so ein bisschen, ja, im Projekt ein bisschen entwickelt. Ich bin aber, glaube ich, gar nicht so unglücklich drüber, weil wir jetzt, sagen wir mal, weniger, aber stabilere Iterationen veröffentlichen. Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, wir haben Anfang August die Konzepte veröffentlicht. Das sind 2 Monate vor Go Live. Und man muss auch dazu sagen, dass andere Projekte auch nicht unbedingt so auf unsere Geschwindigkeit sind. Das kann man auch sagen. Und wir haben auch vor, dass wir den Code als abgenommenen Code quasi auch mindestens einen Monat vor Go Live veröffentlichen. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus Arbeitsrepo und öffentliches Repo. Warum haben wir ein Arbeitsrepo? Wir haben also ein privates Arbeitsrepo. Wir haben halt natürlich auch Themen wie Mitarbeiterdatenschutz. Man möchte nicht unbedingt vielleicht für alle Mitarbeitenden, dass dann bei jedem Commit dabei steht, da hat jemand ein Typo gefixt. Und vielleicht auch nicht um 23.12 Uhr. Das ist vollkommen okay. Man kann natürlich von vornherein sagen, ich mache das immer komplett offen. Das muss aber nicht so sein. Und wir haben das zumindest auch so gelöst, dass wir uns unsere Releases über einen technischen User zu OpenCode gebündelt haben. Das heißt, es committet dann immer der User cron zu OpenCode. Das ist auch okay. Das ist halt für Projekte, je nachdem, wie wir es halt auch so, wie Entwickler auch offen damit umgehen. Es ist halt einfach eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Das ist, glaube ich, auch für die Verwaltung im Weg zu öffentlicher Arbeit, in Anführungszeichen, auch ein guter Zwischenschritt ist. Was wir dann auch noch mit aufgenommen haben, dass wir auch die Möglichkeit geben, dass wir zu Open-Source-Komponenten, die wir verwenden, auch die Möglichkeit geben, diese quasi zurückzugeben in die jeweiligen Herkunftsprojekte und also ist deswegen explizit eine Leistungsüberschreibung drin, weil es sonst dazu führt, dass Menschen das vielleicht nicht machen, weil sie sagen, ja, ich entwickle ja den Code für euch und deswegen darf ich ja nichts machen. Nee, wenn du für uns irgendwie eine Bibliothek einsetzt, die noch irgendwie anpassen, verbessern, fixen möchtest, mach das doch gerne, das ist auch in unserem Sinne. Und was uns auch noch relativ wichtig ist, Fokus auf kontinuierliche Dokumentation. Ihr könnt gerne die Doku gucken, diese habe ich ja verlinkt. Wir haben auch relativ früh das Thema Dokumentation auch in den Entwicklungsprozess mit aufgenommen und auch, was uns relativ wichtig ist, das Thema Architecture Decision Records zu haben, um zu wissen, warum haben wir uns an bestimmten Punkten entschieden. Weil manchmal gibt es nicht die ideale Lösung für ein Problem, sondern es gibt halt einfach nur die Lösung aus dem Kontext. Ist aber zu wichtig auch nachvollziehbar zu machen für andere, warum machen die denn das komischerweise genau in diese Richtung. Steht normalerweise im Architecture Decision Record drin. Spannend für ein deutsches Verwaltungsprojekt, Dokumentationssprache Englisch. Es sind halt EU-Gelder. Ne? Genau. Genau, Dokumentation könnt ihr bei Open Code angucken und was wir als wesentliche Deliverables machen werden, die Releases mit Code und die Möglichkeit, diesen Code auch lauffähig zu erzeugen. Die lauffähigen Versionen, die Dokumentation, die API-Dokumentation als Open API, Installationsanleitung und so ein kurzes User Manual. Das heißt, theoretisch ist auch jeder eigenständig fähig, diesen Code zu nutzen und zum Laufen zu bringen, auch ohne uns. Und was machen wir mit externen Contributions? Bisher haben wir den Fall noch nicht. Wir werden ja quasi nicht öffentlich arbeiten. Das Argument dagegen war schlicht und greifend die Projektgeschwindigkeit, die wir haben. Da ist so ja, Community Management quasi zeitlich nicht drin gewesen, muss ich sagen, wie es ist. Wir versuchen das natürlich aber schrittweise auch mit aufzunehmen. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man das eben auch abwägt mit der Gewährleistung des Dienstleisters, dass es eher quasi für sich uns funktionierenden Code liefern muss. Das heißt, der Dienstleister soll natürlich auch Kontrolle über den Upstream haben, um zu prüfen, ob das, was da reinkommt, auch nicht irgendwie das Softwareprojekt irgendwie kaputt macht, was er ursprünglich entwickelt hat. So, jetzt sind wir so ein bisschen noch beim Management-Thema. Auch Teil der Leistungsbeschreibung. Software Bill of Materials. Ich glaube, wir würden ohne nicht mehr auskommen. Das hat natürlich zwei Dinge. Wir haben einerseits das Thema Security. Ja, wir müssen wissen, ob irgendwo bei uns Log4j sowieso drin ist, weil ist nicht drin, aber ja, muss man halt wissen. Das Ganze hat sich natürlich auch dann angeboten, das Thema mit Lizenzen und irgendwelchen Inkompatibilitäten herauszufinden, weil es natürlich beim Projekt dieser Größe auch durchaus wichtig ist. Wie viele Dependencies haben wir so in Projekten? Also wir haben 16 Untersoftware-Projekte mehr oder weniger mit von 100 bis ca. 1100 Abhängigkeiten. Ihr dürft mal raten, wo die vielen Abhängigkeiten in welchem Bereich sind, also im Bereich Frontend. Ist so, ja, aber so ein klassisches eher Java-Backend-Projekt hat halt auch manchmal über 100 Abhängigkeiten und das Ganze lässt natürlich auch nur über SBOMs und Tooling sinnvoll realisieren. Wie sieht dieses Thema aus? Ich habe es mal versucht zu visualisieren, das ist ein bisschen schwierig, aber ihr kennt diese Dependency Trees, es kann ein bisschen komplizierter werden, weil manches auch irgendwie doppelt verwendet wird und so weiter. Das ist jetzt nur ein Softwareprojekt Teil, der aus dem Base Repository kommt, was so circa 200 Dependencies sind. Genau. Und jetzt wollt ihr bestimmt auch sehen, wie die Software aussieht. Ich habe zwei Varianten. Ich lasse hier entweder Videos laufen, ich zeige erst ein bisschen die nerdige Variante, ein Architekturschaubild. ja, genau, da kann man ein bisschen gucken, was hier so passiert. Hier gibt es viel MTLS, wir versuchen irgendwie schrittweise komplett auf MTLS zu kommen. Es gibt hier irgendwie ein Keycloak, es gibt irgendwelche Services, es gibt Business-Module, es gibt zentrale Dienste. Und während ich diese Videos durchlaufen lasse, was die Software macht, können wir aber, glaube ich, auch schon ein bisschen in die Fragen übergehen, weil ich vielleicht komme ich genau hin, aber mal gucken. Und was macht diese Software? Was ist es? Eine Webanwendung? Das ist jetzt mal so ein View für Mitarbeitende in der Verwaltung, wie das aussehen würde. Also wir importieren hier zum Beispiel Daten über OpenStreetMap. Wir suchen nach Arztpraxen, die wir zum Beispiel noch nicht in unseren Datenbanken haben, können die dann quasi direkt aus den OpenStreetMap-Daten übernehmen. Und was macht man dann in so einer Hygienebegehung? Naja, man sagt halt irgendwie, das ist eine Arztpraxis, da muss ich folgende Dinge prüfen. Ist dort ein Hygieneplan vorhanden? Sind dort irgendwie dies und Dinge ausgefüllt? Und das sind zum Beispiel ja, ist halt so, wie diese Software funktioniert. Komplett webbasiert, responsive und so weiter, auch auf Smartphone, Tablet nutzbar. Wir haben auch versucht, das einigermaßen hübsch zu machen. Klassische Verwaltungsanwendungen sehen ein bisschen trister aus, aber es muss ja nicht unbedingt alles so trist sein in den Verwaltungshandeln. Und das ist so das, wie die Software sich anfühlt, wie sie jetzt auch nach 10 Monaten ist. Sie ist auch grundsätzlich in vielen Bereichen auch schon relativ weit fortgeschritten benutzungsfähig, auch in der ersten Version. Und das ist das, was wir so haben. Das Ganze hat auch, ich komme gleich dorthin, hat auch natürlich noch eine Ansicht für, das ist hier eine Ansicht für, wie sieht es eigentlich für die Bürgerin aus? Ich möchte hier zum Beispiel einen Termin für eine Einschulungsuntersuchung verschieben. Sag ja, ich habe da keine Zeit, wo ihr mich eigentlich eingeladen habt. Ich möchte den Termin irgendwie verschieben. Was haben wir noch für andere Optionen zur Verfügung? Ah ja, nehme ich halt den und dann hat Kalidiki den anderen Termin. Gut, in diesem Sinne würde ich jetzt, glaube ich, in die Fragen weitergeben und lass noch mal kurz meine Dinge da. Nein, ich glaube, die Frage, die stellt ihr sowieso. Genau.
Ich habe schon den ersten Fragekandidaten hier.
Zwei Fragen. Eine als Anführungsstrichen Nutzer von sowas. Wir haben ja die Gesundheitsämter vor allem in 2020 kennengelernt, als Normalbürger.
Ja.
Das fehlt da als auf der Liste der Fachverfahren, sage ich mal, die du uns gezeigt hast. Also Stichwort Covid, ja. Jetzt Affenpocken, ist das... Das, ich vermute mal, könnt ihr das jetzt schon oder kommt das noch?
Genau.
Das also. Zweite, was ich gerade gesehen habe als Bürger, habt ihr auch eine Anbindung an Bund-ID und diesen ganzen Scheiß?
Ja. Also zwei Fragen. Zum Thema Infektionsschutz zuerst. Der Infektionsschutz, jetzt kommen wieder die politischen Zusammenhänge auf Bundesländer und kommunaler Ebene, ist ausdrücklich Aufgabe des Bundes selbst, das umzusetzen. Der Bund selbst, ja. Es gibt ein Bundesgesetz, deswegen sagt der Bund, ich mache dafür auch die digitale neue Lösung. Ja, schon, aber die digitale Lösung dafür umzusetzen, setzt der Bund um. Ja, ist halt politisch so. Nein, also das Projekt dazu heißt EMIGA und es wird bestimmt auch ganz toll. Es ist aber vielleicht noch nicht so fortgeschritten wie unseres, aber diesen Teil aus politischen Gründen und Zuständigkeitsgründen setzen wir nicht um. Wir setzen alles drumherum um. Wir arbeiten dran. Aber wir sind relativ gut, weil die Komponenten, die Dinge zur Anbindung ermöglichen, haben wir ja quasi schon rumliegen. Die wissen das, ja. Und die zweite Frage war Bund-ID, genau. Zum Thema Anbindung externer Services. Wir haben eine Anbindung an die Bund-ID, die haben wir vor allem aus dem Grund, wenn zum Beispiel jemand digital seine Daten abfragen möchte für das Thema DSGVO oder andere sensible Termine, ne? Und wir haben auch eine Anbindung an das Unternehmenskonto, also das auf Elster basierende, für Unternehmen, die dann entsprechende Dienstleistungen durchführen müssen. Ja.
Ich wollte fragen, da gab es ja diese vertragliche sozusagen Gestattung, dass man Verbesserungen an Upstream weitergeben darf. Wäre das nicht sinnvoller, jetzt aus Open Source Sicht zu sagen, es ist nicht nur eine Gestattung, sondern es muss Upstream angeboten werden? Ob Upstream das dann annimmt, das ist ja eine andere Frage, aber dass man zumindest sagt, alles, was ihr irgendwie verbessert an Upstream-Projekten, müsst ihr denen wenigstens anbieten, ob die das aufnehmen. Im Sinne von Maintainability und so weiter wäre das ja sinnvoll.
Ja, also das ist eine Option, die man machen kann. Man muss bei diesem, also wir sind bei diesem Vertrag schon, glaube ich, relativ offensiv gewesen in dem, was wir wollen. Je mehr Musketieren drin sind, sagt jemand, naja, das mache ich nicht mehr mit. Deswegen haben wir das noch quasi eingeklammert. Es ist aber eigentlich auch, wäre vertraglich möglich, sagen wir so.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Jo, hi. Ich habe eine Frage zum Vergabeverfahren. Du hattest ja gesagt, dass es 26 Anbieter gab. Mhm. Also war das vor der ersten
Das war vor der ersten Auswertung,
genau. Okay, und wie kann man sich das vorstellen? Weil man hört immer so, da sind viele Unternehmen oder die Unternehmen, die du jetzt genannt hast, mit denen ihr da jetzt zusammenarbeitet. Also sind das so normal so kleine regionale Softwarehäuser? Arbeiten die immer an Open-Source-Projekten, eher an proprietären? Was haben die, also wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für Anbieter?
Ja, also die Anbieter kann ich aus vergaberechtlichen Gründen nicht nennen. Ich kann aber so ein bisschen abstrakt beschreiben, aus welcher Größe die alle kommen. Grundsätzlich gibt es da bei, also sagen wir mal, Anbieter, die so eher, sagen wir mal, eine zweistellige Anzahl der Entwickler haben, bis zu welchen, die fünfstellige Anzahl Entwickler haben. Das ist das, was du hast. Die mit den fünfstelligen Anzahl Entwickler haben halt spezielle Branchen, die sich um den Bereich Health oder Public Sector kümmern. Und von den Branchen, von denen sich da Leute bewerben, sind es primär erstmal eher Softwareentwicklungshäuser, so auch klassisch mittelständisch. Der Bieter, der bei uns gewonnen hat, die Krone GmbH, ist quasi ein Mittelständler mit 100 irgendwas Mitarbeitern oder 210, ich weiß gar nicht, also ein dreistelliger Anteil von Entwicklern, also eher mittelständisch. Das kommt dann natürlich aber auch unter Umständen halt ja, Bietergemeinschaften zustande, die halt sagen, okay, da gibt es mehrere kleinere, die sich zusammenschließen, sagen, ich kann allein dieses Projekt so nicht schultern, aber wenn ich noch ein paar dazu nehme. Und was natürlich auch logischerweise immer kommt, neben den klassischen Softwareberatungs- und Entwicklungshäusern, sind die klassischen Beratungsunternehmen, die man eben so kennt mit klassischen Beratungsunternehmen, also Big Four und sonstige Dinge. Auch das kommt von der Kategorie von Bewerbern. Ja, die reagieren auf das Thema Open Source schon, dass sie nämlich dann, wenn sie es genau lesen und feststellen, ja, wir wollen das wirklich, dass sie sich dann nicht mehr weiter bewerben. Es ist circa die Hälfte, die das so gemacht hat.
So, ich habe zwei Fragen nochmal.
Ja.
Und zwar einmal, Open Source ist ja, entfaltet ja dann sein Potenzial, wenn es mehrfach genutzt wird. Und ja, bei deinen Ausschreibungs- oder Planungsverfahren hast du ja gesagt, wir gucken uns Firmen an oder Anbieter, die ähnliche Sachen schon mal gelöst haben, mhm, in einem ähnlichen Umfeld. Guckt ihr auch explizit nach Open-Source-Lösungen von anderen Behörden, die vielleicht diese ganzen Schritte schon hinter sich haben, und kann ich die nutzen ohne Probleme, oder renne ich da wieder an andere Probleme, dass mir jemand sagt, ja, das ist ein anderes Bundesland, so einfach ist das nicht, da müssen wir andere Behörden fragen oder so. Und wurdet ihr selbst schon mal angefragt von anderen zu sagen, ja, kann ich euer Projekt übernehmen?
Ja. Genau, also sehr wichtige Frage, wie ist es denn mit den Synergien, die wir da bildet? Die Synergien von wir gucken, was es auf dem Markt gibt, auch im Verwaltungskontext, da gibt es leider nicht so viele. Das muss ich dir so sagen, wie es ist. Also es gibt vielleicht irgendwie, also OpenDesk, es ist da in der Hinsicht eine wirkliche Ausnahme, weil es halt ein Textarbeitsplatz für die Verwaltung ist oder also der Workspace. Aber wir haben sehr spezielle Anforderungen, wir haben spezielle Fachverfahren, wir brauchen Dinge im Medizinwesen, das gibt es meistens nicht. Und speziell auch im Gesundheitswesen ist es so, dass es dann sehr stark geprägt ist, auch von auch proprietären Anbietern, die dann auch im Kontext von Gematik, Zertifizierung und sonstige Dinge haben, wo es sehr wenige Open-Source-Anwendungen gibt, vielleicht Komponenten, Teile von diesen Komponenten verwenden wir vielleicht sogar, können hier nochmal reingucken, aber man nimmt eher Komponenten, nicht fertige Anwendungen. Und weil es da eben sehr viel grüne Wiese ist, das ist die Schwierigkeit. Von der Nachnutzung durch andere ist es so, ich kann zumindest vermelden, auch wenn ich nicht offiziell vermelden kann, dass es irgendwelche Verträge oder sonstige Dinge gibt, dass Menschen mit uns sehr offensiv sprechen. Also auf allen Ebenen, und dass da tatsächlich auch bei manchen Bundesländern, bei denen man es nicht vermuten würde, ich sage jetzt nicht welche, aber bei denen man es nicht vermuten würde, ein Ansinnen ist, ja, wir möchten gemeinsam Open Source mit euch ihr stellt das Backend, wir haben Frontend zum Beispiel, wie können wir das zusammenbringen? Oder wir wollen auf eurer Plattform ein Fachmodul bauen, anbinden, dass das passiert, ja. Das ist zumindest eine gute Entwicklung.
Ja, wenn es jetzt schon nicht bei den detaillierten Ausprägungen so ist, dass es schwer übertragbar ist, weil jedes Gesundheitsamt in eurem Fall jetzt individuell ist. Aber du sagtest ja auch, ihr wollt jetzt erstmal eine Plattform bauen als Basis, für die nachher die individuellen Ausprägungen kommt. Genau. Gibt es da Initiativen, dass man sagt, zumindest Landes-, Kommunen- oder bundesweit sogar, lasst uns oder diese Plattform sollten forciert und präferiert werden, damit man dann nur noch den halben Weg gehen muss, nämlich nur noch den der individuellen Ausprägung.
Ja, also es gibt zwei sehr konkrete Dinge, wo ich sagen kann, dass das technologisch bauen wahrscheinlich zu 50, 60, 70, 80 Prozent reinpasst. Das eine ist das Thema Telematikinfrastruktur 2.0. Die Komponenten, die wir bauen, sind von der Logik her wahrscheinlich in vielen Bereichen 1:1 einsetzbar, zumindest komponentenweise. Und das andere, was gerade passiert, ist das Thema nationales Once-Only-Technical-System/Registermodernisierung, wo man auch verstanden hat, naja, man braucht irgendwie so einen Service-Mesh, man braucht so neumodischen Sachen, Anschlussknoten und Übertragungsknoten, alles das, die Probleme, die wir eben auch lösen müssen bei unserem Verfahren. Auch da auf Komponentenebene ist es, glaube ich, gibt es sehr viele Synergien, und ich glaube, ich bin auch offensiv genug, den Leuten zu sagen, hallo, ich habe was ganz was Tolles gemacht, sprich mit uns. Deswegen bin ich auch hier, was für Verwaltung normalerweise nicht macht. Und ich glaube, ich sehe da zumindest für Komponenten ein ganz großes Potenzial. für die kompletten Anwendungen, also das, was wir bauen, ist so abstrakt, dass du es natürlich auch für normales Verwaltungshandeln gut nutzen kannst. Und vielleicht, es braucht, glaube ich, ein bisschen, aber ich habe relativ, bin frohen Mutes, dass das funktionieren kann.
Okay, gut. Wir hatten noch eine Frage weiter hinten. Wenn sich derjenige noch mal kurz melden könnte.
Alles klar. Zwei Sachen und vielleicht muss ich dich nachher noch ein bisschen verfolgen, dass wir ein paar Alles Sachen gut. im Detail besprechen könnten. Danke für den Ausschreibungsanteil, für den Vergabeteil. Ich sitze am anderen Ende.
Cool.
Und tatsächlich ist es bei mir ist es mehr oder weniger so ein bisschen kaputt gespielt, sich zu bewerben, weil wir häufig eher das Problem sehen, dass es halt technisch unausgereift ist und so eine komische Mixtur aus, hat keine Ahnung, hat aber schon viel gehört, schreibt überzogene, sich widersprechende Anforderungen rein und kann die einfachsten Fragen nicht beantworten. Und gleichzeitig steht dann halt dieses, man darf nur formal über eine textliche Anfrage was reinbringen. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Ja. Ich weiß, wenn ich höre, 26 Leute bewerben sich schon in dem Wettbewerbsverfahren, das lässt sich auch nicht stemmen, mit jedem da halt ins Detail zu gehen. Aber da merke ich, da ist, glaube ich, für gerade kreativere Lösungen, weil manchmal schreibt man etwas auf. Da würde ich gerne wissen, ob du da vielleicht schon ein paar Ideen hättest.
Ja, also das, was du ansprichst, ist diese... Idealerweise ist es ein Vergabeverfahren, ein Dialog, den man führt, um auszuhandeln, wie man zu einer guten Lösung kommt. Jetzt ist es aber so, das kannst du gefühlt immer erst, nachdem du jemanden bezuschlagt hast, gefühlt in dem Verfahren, wie sie aktuell gestaltet sind. Das ist ein Problem, da gebe ich dir recht. Und das kannst du insofern ein bisschen aufweichen, dass man eben diesen Teilnehmerwettbewerb macht, wo man ein bisschen mehr in das Gespräch mit den Bietern kommt. Das ist aber, glaube ich, auch das einzige Verfahren, was es ermöglicht. Und das ist beim Weiten nicht genug. Du hast dort halt, du kannst irgendwie halt eine Menge einladen, die du für 2, 3, 4, 5 Stunden irgendwie dort hast. Du musst dann natürlich im Sinne der Fairness auch allen anderen die gleichen Informationen weitergeben, protokollieren und so weiter und so fort. Es ist aber eigentlich auch nicht ausreichend, weil es trotzdem immer noch so ein Bauchgefühl ist und keine wirklich fundierte Entscheidung. Das, was man eigentlich wollte, ist so ein, naja, lass uns doch mal irgendwie, sagen wir mal, 2 Wochen zusammenarbeiten und so ein Pilotding machen, um zu gucken, ob das in die Richtung geht. Das glaube ich, sind die Vergabeverfahren, die kommen eher aus dem Bereich, naja, ich möchte ein Haus bauen. Das ist irgendwie, genau. Und ich weiß nicht, wie es besser gehen kann. Ich glaube, es gibt EU-weit so auch verschiedene Varianten, wo man so in die gemeinsame Pilotierung geht, dann nachher den jemals kommerziell verwenden. Da gibt es ein paar kreative Lösungen. Aber für die klassischen Verfahren gebe ich dir recht, da müsste man noch was tun.
Okay, dann erstmal ganz herzlichen Dank. Ich muss jetzt leider den unangenehmen Part übernehmen und sagen, wir können keine weiteren Fragen mehr annehmen.
Nein, ich bin ja noch da.
Aber genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Bianca, wo könnte man dich denn nochmal treffen, wenn man Fragen hat?
Ich bin erstmal hier da, noch im Anschluss irgendwie, grab me while you can. Und ansonsten bin ich bis morgen noch da.
Okay, gut. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir persönlich auch sehr gefallen. Ich hoffe euch auch. Und dementsprechend würde ich euch auch entsprechend Applaus bitten. Dankeschön.